Für die heutige Predigt muss ich euch leider enttäuschen. Was ich heute sagen werde, betrifft euch gar nicht. Geht euch gar nichts an. Das ist erstmalig in meiner Karriere. Ich habe nämlich realisiert, Jesus wird von den Pharisäern und Schriftgelehrten mit Empörung angegriffen, mit den darauf folgenden drei Gleichnissen antwortet Jesus also seinen Gegnern. Wenn du also auch ein Gegner von Jesus bist, dann musst du unbedingt zuhören. Wenn nicht, dann gehen dich die Gleichnisse nichts an, ihr könnt nach Hause gehen. Kaffee trinken. So beginnt nämlich das Kapitel. Es nahten sich ihm, Jesus, aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten, empörten sich und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach. Dann kommen drei Gleichnisse vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Drachmen und dann vom verlorenen Schaf. Zuerst dann vom verlorenen Drachmen und vom verlorenen Sohn. Ja, jetzt müssen wir doch irgendwie einen Rang finden, dass es vielleicht trotzdem uns betreffen kann. Ja, die vier Evangelien sind ja von Männern geschrieben worden und sie haben Geschichten und Geschehnisse zusammengetragen und sie mussten ja eine Auswahl treffen. Und ihre Auswahl oder ihre Frage war, was könnte die für die Nachfolger von Jesus wichtig sein? Offensichtlich haben sie entdeckt, irgendwie sind wir als Christen wesensmäßig, mindestens als Mensch, den Pharisäern und Schriftgelehrten ähnlicher, als wir es wahrhaben wollen. So muss es vielleicht doch auch uns gesagt werden. Ja, ich schlage vor, hören wir mal zu nach 1. Thessalonicher 5, 21. Prüfet alles, was Gute behaltet. Ja, da kommen wir vielleicht durch. Ja, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, wir werden es noch lesen zusammen, ist das längste und ausführlichste Gleichnis, das von Jesus überliefert worden ist. Und es ist vielleicht auch das berühmteste. Der Theologe Gerhard Lofink sagt dazu, dieses Gleichnis ist ein literarisches und zugleich theologisches Kunstwerk. Es ist abgestimmt und mit hoher Kunst erzählt. Diese, auch wenn es das längste ist, ist eine ganz kurze Geschichte und es steckt unendlich viel drin. Jetzt möchte ich aber doch zuerst mal das Gleichnis lesen, dass wir es wirklich vor Augen haben. Dann ab Vers 15 ist es, glaube ich. Weiter sagt Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater: Siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat. Da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Es ist eben, wie gesagt, wahrscheinlich das berühmteste Gleichnis von Jesus, weil darin die Liebe Gottes in einer einzigartigen Weise zum Ausdruck gebracht wird. Aber ich möchte trotzdem bei der Empörung beginnen, denn das ist eben die Einleitung. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jesus aber sagte zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Tja, Gnade kann etwas so Wunderbares sein, wenn sie dir selber passiert. Aber Gnade kann nerven, wenn sie anderen zuteil wird, von denen wir wissen, die haben es definitiv nicht verdient. Ist sogar so, wenn einer einen Lottogewinn macht, man wird neidisch. Ja. Sünder, das war damals ein gebräuchlicher Begriff im Volk der Juden. Das waren damit notorische Betrüger gemeint, Ehebrecher, die man als solche dann klassiert hat. Oder es meinte solche, die Berufe ausübten, die unehrenhaft waren. Zum Beispiel eben die Steuereintreiber, die Zöllner, weil die auch die Menschen übers Ohr gehauen hatten, also sie betrogen. Hausierer galten auch als solche, bei denen wusste man nie, ob die einem irgendein Fake verkaufen. Da hatte man Distanz, das galt auch als Sünderpack. Sogar die Hirten, weil man die immer im Verdacht hatte, dass die ihre Schafe auf fremde Felder führen und auch ihren Herren nicht wirklich den Lohn abgeben, dann können sie sagen, ja, da ist halt sind dann drei Schafe gestorben, aber er hat es irgendwie seiner Familie vermacht oder so. Die galten auch so als quasi im Bereich der Sünder. Oder natürlich Leute, die vom Sexgewerbe lebten, das waren die klassischen Sünder. Jetzt könnte man fragen, hey, kennt Jesus denn seine Bibel nicht? Psalm 1, Vers 1 ist ja so einfach zu merken. Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und was macht dieser Jesus? Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren keine Namenschristen. Die waren überzeugte Religiöse. Sie und die Schriftgelehrten, die kannten ihre Bibel und die kannten auch Psalm 1, Vers 1 und was sich gehört. Und sind empört über diesen Jesus, der sich da nicht dran hält. Spürt ihr etwas von der Empörung? Ist auch berechtigte Empörung in gewissem Sinne. Seit ich dem Evangelium ganz neu auf die Spur am Kommen bin, ich habe ganz neu entdeckt, dass es noch viel, viel wertvoller ist, als ich geahnt hatte. Und eines, das ich entdeckt habe, die Botschaft von der Königsherrschaft Gottes hat auch etwas an empörenden Ecken und Kanten. Und wenn du davon noch nichts gespürt hast, dann hast du es wahrscheinlich noch zu wenig begriffen. Es kann ärgern. Es kann ärgern, das Evangelium. Jesus versuchte, uns der himmlischen, der göttlichen Realität näher zu bringen. Und das ist eine Mission Impossible. Unser Denken, unser Horizont, unser Verstand ist sowas von kleinkariert. Nur wer kleinkariert ist, ist davon überzeugt, dass es nichts gibt, was sein eigener Horizont übersteigt. Sag's nochmal. Nur wer kleinkariert ist, ist davon überzeugt, dass es nichts gibt, was sein eigener Horizont übersteigt. Und da müssen wir uns warm anziehen, da müssen wir uns gefasst machen, wenn Jesus uns mit dem Himmel in Berührung bringen will, ist eine andere Welt. Und es ist Herrlichkeit hoch 10. Jesus versucht nun also, den Horizont der Pharisäer und Schriftgelehrten zu erweitern. Und er erzählt diese berührende Geschichte vom Vater mit seinen zwei Söhnen. Und am Ende muss man als Fazit ziehen, die Geschichte bleibt irgendwie unlogisch. Eben, da verlangt ein Sohn von seinem Vater, seinen Anteil am Erbe auszuzahlen. Der Reis damit, verprasst all das vom Vater sauer ersparte Geld und dann geht das Geld aus. Und dummerweise gibt es gerade noch eine Hungersnot und eine elende Wirtschaftskrise. Dieser Sohn, dass er sein Geld verschleudert hatte, das ist ja sein Geld, das ist keine Sünde. Okay, wie er es verprasst hat, das kann man noch darüber diskutieren, aber es war ja sein Geld. Aber da war er ja selber schuld. Aber die Wirtschaftskrise und die Hungersnot, das ist einfach dumm gelaufen. Und jetzt ist er wirklich im Elend. Dass er Schweine hüten geht, das ist für einen Juden nicht nur völlig unangebracht, das ist schändlich. Abstoßend. Und dass er zu einem Working Poor wird. Er geht zwar arbeiten, aber ist am Verhungern. Diese Schoten, die er sich da vom Schweinetrog verspricht, das zeigt das Ausmaß, wie extrem er heruntergekommen war. Und dann kommt er zur Einsicht. Den Tagelöhnern, quasi den Hilfsarbeitern zu Hause, geht es besser als ihm. Und so beginnt er einen Plan zu schmieden. Er weiß, vom Vater hat er nichts mehr zu erwarten. Diese Geschichte ist abgeschlossen. Da hat er sich abgeschnitten und da erwartet er auch nichts mehr. Er kann auch nicht auf Vergebung hoffen. Auch darum wird er den Vater nicht bitten. Sollte der Vater ihn wenigstens als Hilfsarbeiter einstellen, er erwartet vom Vater keine Geschenke. Er will sich sein Brot selber verdienen. Wenn der Vater ihn anstellen würde, könnte der Vater wenigstens noch ein klein wenig von ihm profitieren. Wenn du einen Arbeiter anstellst, dann hast du genug Arbeit und dann verdienst du auch noch mit deinem Arbeiter. Das war seine Überlegung. Schon das wäre Gnade, wenn der Vater seine Enttäuschung überwinden könnte. Er könnte irgendwo im Stall schlafen, das wäre ja schon fast Luxus. Und so legt er sich zurecht, was er dem Vater sagen würde. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Also spürt ihr, das ist keine Bitte um Vergebung oder Rehabilitation. Auf die Idee kann er gar nicht mehr kommen. Darf, ja, ist logisch. Und was dann geschieht, als er dem Vater unter die Augen tritt, das können Worte nicht fassen. Und darum sind in dieser Geschichte die Bilder so eindrücklich. Weil der Sohn kann nicht mehr sagen, stell mich an als Tagelöhner, weil das ist ein lange eingeübter Spruch. Der Vater unterbricht ihn. Und zwar so, dass er ihn nicht mal anschaut, er schaut weg und ruft, dass man ein Gewand bringe, dass man einen Ring bringe, dass man Schuhe bringe, das Mastkalb. Wie kann man Vergebungsbereitschaft besser ausdrücken als diese Handlung des Vaters, der ins Wort bricht von seinem Sohn und gleich das Fest ausruft. Es beginnt ja schon, dass es heißt, er rennt auf den Sohn zu. Ein Orientale rennt grundsätzlich nicht. Rennen, springen, weiß nicht, wie man das auf Deutsch am besten sagt. Der Vater verliert seine Fassung. Und er küsst ihn. Volldampf. Er hat Mitleid. Und eben der Sohn beginnt sein auswendig gelernter Wortlaut seines Anliegens vorzubringen und der Vater bricht ihm ins Wort. die Dinge, welche die Knechte holen sollten, eben das beste Gewand, den Siegelring, die Schuhe, das Maskalb, da ist sehr viel Symbolik drin. Man müsste einige Stunden haben, um in alle Details gehen zu können. Alles redet viel lauter als Worte des Vaters es hätten tun können. Hey, meine Freude ist dermaßen groß, dass ich dich wieder habe. Ab sofort bist du wieder mein Sohn. Reden wir nicht mehr über das, was vorgefallen war. Interessiert mich nicht. Hauptsache, du bist wieder da. Sind jetzt die Pharisäer und Schriftgelehrten überzogen? Da ist keine Logik drin. Er hat es wirklich nicht verdient. Wirklich nicht. Und der Sohn kriegt nicht, was er verdient hätte. Jetzt soll alles einfach gut sein. Wem soll das einleuchten? Also die Argumentation von Jesus ist irgendwie hilflos. Man könnte den Schriftgelehrten noch Hesekiel 34 in Erinnerung rufen. Das war den Leuten damals bestens vertraut. Wenn ich jetzt sage, Hesekiel 34, denken die meisten von uns, was steht in Hesekiel 34? Für die Leute war es klar, also die kannten vielleicht nicht die Versaufteilung, wie wir sie haben. Aber schon beim ersten Wort wussten sie, um was es geht. Da vergleicht Gott die Führer Israels mit Hirten. Und dort sagt der Prophet, denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst bin es, ich will nach meinen Schafen fragen und mich um sie kümmern, wie ein Hirt sich um seine Herde kümmert an dem Tag, an dem er inmitten seiner Schafe ist, die sich verirrt haben. So werde ich mich um meine Schafe kümmern und ich werde sie retten aus allen Orten, wohin sie sich am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels zerstreut haben. Eigentlich ist Jesus in guter Tradition mit der Schrift. Aber auch hier, da ist, das heißt ja, er sucht die Verirrten und so, aber dass er dann das macht, was er da mit einem Sohn macht, steht hier nicht. Und von daher sind die Schriftgelehrten und Pharisäer eigentlich zu Recht empört. Da geschieht etwas ganz Komisches. Es ist ein sehr schönes Bild und so weiter, aber eben Jesus versucht, ihnen das Herz Gottes nahe zu bringen und das Herz Gottes tickt völlig anders als das ihrige. Und wir erleben Jesus in einer Art Hilflosigkeit, wenn wir dann eben Vers 32, den Abschluss lesen des Gleichnisses, da merken wir, wahrscheinlich springt der Funke nicht, aber du spürst das Herz. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und lebt wieder, er war verloren, ist wiedergefunden worden. Aber das Arsch, ja, oder? Das hebt es nicht auf. Und da kommen zwei Welten, prallen aufeinander. Und wie merkt diesen Jesus, wie soll man dem, und Jesus steht für Gott, wie soll man diesen Gott verstehen? Was noch einfach auffallend ist, eben man müsste noch das gesamte Kapitel, da gäbe es noch viel mehr. Aber das fröhlich, ein Fest feiern, Musik, Tanz, ein Fest feiern, sich freuen. Oben ist der Hirt, der seine Nachbarn und Freunde zusammenruft. Hey, ich habe mein Schaf wieder gefunden, macht ein Riesenfest. Die Frau, die ihre Drachme verliert, das muss eine ganz arme Frau gewesen sein, die ruft alle ihre Nachbarinnen zusammen, freut euch mit mir. Die Freude ist so groß hier und eben das Wiedergefunden, das kommt auch in den anderen beiden Gleichnissen, wiederbekommen, wiedergefunden, erlebt wieder und so weiter. Das ist so überschwänglich von dieser Freude Gottes, die da die in diesem Gleichnis uns entgegenkommt. Aber eben, es ist noch keine logische Erklärung, warum dem Sohn jetzt das geschieht, was ihm geschieht. Weil Gnade ist nicht logisch. Logisch ist ein Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also, wenn du was verbockst, dann ist es verbockt. Und wir merken bei Jesus immer wieder, wenn er eben die Menschen mit der himmlischen Realität konfrontieren will, wie hilflos Jesus im Grunde genommen ist. Lukas 13, 18 und dann Vers 20 gerade so hintereinander. Er aber sagte, wem ist das Reich Gottes ähnlich? Womit soll ich es vergleichen? Noch einmal sagte er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? So kleinkarierten Menschen gegenüber, die so... Ich habe in meiner letzten Zeit immer mal wieder davon gesprochen, wir haben eine Schieflage, eine schiefe Idee, was es mit dem Sündigen auf sich hat. Auch da sind wir absolut kleinkariert. Und jetzt merke ich schon, wie die einen, einen vielleicht am liebsten aufstehen würden und sagen, Martin, du nimmst die Sünde nicht mehr ernst. Oh, jawohl, ich nehme sie sehr ernst und es hat den Sohn Gottes sein Leben gekostet. Und trotzdem, wir müssen es irgendwie anders zuordnen, aus unserer Kleinkariertheit herausholen. Die Pharisäer sahen Gott irgendwie als Erbsenzähler, als ein Aufpasser, der immer kontrolliert, ob man ja keinen Fehler macht. Es heißt, ich habe mich immer wieder gestoßen an dieser Formulierung, weil ich sie so unlogisch und nichtssagend fand. Sünde, wenn man im Lexikon nachsieht, im Theologischen, was heißt Sünde? Heißt es, das ist Zielverfehlung. Und dann sehe ich mich als kleiner Junge, wenn der Lehrer die Prüfung zurückgibt, die korrigierte, oder das Zeugnis verteilt. Ihr kennt das vielleicht nicht, aber 3-4, 3-4, 4-4. Und unten, ich habe es jetzt nicht gezeigt, aber Fleiß und Pflichterfüllung war noch drin, 4. Klasse, im ersten Quartal oder im ersten Halbjahr genügend. Und im zweiten Halbjahr ungenügend. Ziel verfehlt. Und hätte mir irgendwer wenigstens gesagt, was ich dagegen tun könnte. Ich wurde nur zusammengestaucht und wusste, ich genüge nicht. Sünde ist Zielverfehlung. Ihr könnt alle unter eure Stühle kriechen. Das ist so unser Konzept von Sünde. Und ich bin da auf etwas gestoßen, das sind auch so Bilder, wo ich versuche, die andere Realität von Gott irgendwie der näher zu kommen. Ich bin auf einen Typen gestoßen, Miles Monroe, der ist leider durch einen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, aber der hatte schon irgendwie 1975 davon zu reden begonnen, wir haben das Evangelium nicht verstanden. Wir haben es völlig falsch. Der sagt eigentlich all das schon damals, was ich euch da 3 Jahre lang unter die Haut bringen wollte. Haitianer hat in den USA studiert, Theologie studiert. Ein spezieller Mann, es gibt Videos, YouTubes über ihn und so, und er hat auch Bücher geschrieben, eines ist auch auf Deutsch. Aber irgendwo sagt er mal, und das hat mich sehr berührt, die größten Reichtümer dieses Planeten liegen nicht in den Ölfeldern Kuwaits, Iraks oder Saudi-Arabiens. Auch nicht in den Gold- und Diamantminen von Südafrika oder den Uranminen in der Sowjetunion oder den Silberminen Afrikas. Es mag dich vielleicht überraschen, aber die wertvollsten Lagerstätten dieses Planeten liegen nur einige hundert Meter von deinem Haus entfernt. Sie ruhen in den Friedhöfen in eurer Nachbarschaft. Unter der Erde, innerhalb der Mauern dieser Friedhöfe, liegen Träume begraben, die nie verwirklicht wurden, Lieder, die nie gesungen wurden, Bücher, die nie geschrieben wurden, Gemälde, die nie eine Leinwand füllten, Ideen, die nie geteilt wurden, Visionen, die nie Wirklichkeit wurden, Erfindungen, die nie umgesetzt wurden, Pläne, die nie über das Reißbrett des Verstandes hinausgingen und Ziele, die nie angepackt wurden. Unsere Friedhöfe sind voll von Potenzialen, die Potenziale blieben. Was für eine Tragödie. Da merken wir eine ganz andere Sicht Gottes über uns Menschen. Der zählt doch nicht die Erbsen. Gemäß Psalm 8 heißt es: Du Gott hast ihn, den Menschen, nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du gelegt unter seine Füße. Und wir diskutieren wie Schulerbuben. Der eine ist stolz, weil er 3 Zentimeter größer ist wie sein Nachbarsjunge. Gott hat so andere Pläne mit dir und mit mir. Pläne der Größe, der Würde, der Herrlichkeit. Gott hätte mit dir oder will mit dir Weltgeschichte, Menschheitsgeschichte schreiben, hat dich mit phänomenalen Fähigkeiten ausgestattet. Und wir schleichen herum wie Bettler, das ist kein Problem. Wir schleichen herum wie Bettler und sind stolz, wenn wir einen Papiersack mehr haben als der andere Bettler. Wenn einer umkehrt und mit dem Himmel in Berührung kommt, da freut sich der ganze Himmel. Also du kannst den Himmel erschüttern. Wenn der Vater über dir sagen kann, man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wieder gefunden worden. Wenn jemand so zu Gott zurückfinden kann, da geht es um was ganz anderes als das doofe, ja, nicht mehr sündigen und so. Natürlich müsste ich jetzt noch etwas länger ausführen, was ich damit genau meine. Aber ich denke, ihr spürt vielleicht etwas davon. Ich hoffe, sehr, dass da was rüberkommt. Wenn einer mit dem Himmel in Berührung kommt, wie freut sich der Himmel, wenn du wieder zum Leben erwachst. Jeder Tag, an dem du diese Ehre und Herrlichkeit nicht gelebt hast, war ein verlorener, verbockter Tag. Jeder Tag deines Lebens, an dem nicht die Freude, die tragende Emotion war, hat Gott gereut. Jeder Tag, an dem deine Würde nicht zum Tragen gekommen ist, schade. Jeder Tag, der nicht die Spuren eines edlen Charakters, deines Charmes, des Vornehmen, des Respektvollen hinterlassen hat, ein versiffter Tag. Jeder Tag, an dem niemand auf dein Format, dein aufrechter Gang, deine positive Reputation aufmerksam gemacht worden ist, langweilig, farblos. Jeder Tag, an dem nicht auch der Fun, die Unbeschwertheit, das Genießen seine Momente erhalten hatte, so schade. Jeder Tag, an dem nicht auch Selbstachtung, das Genießen eines gesunden, starken Selbstwertgefühles, deine Charakterstärken, deine Selbstbeherrschung, deine Ausgeglichenheit, deine Beharrlichkeit, deine Konstanz, deine Zuverlässigkeit und deine Konsequenz zum Tragen gekommen ist, ein mieser Tag. Ja, Gottes Bestimmung für dich war das Königliche, die königliche Würde, eine Würde, die auch nicht durch einen Trottel, der sich selbst nicht an dieser königlichen Würde orientiert, dein Ding nicht ins Wanken bringen kann. Sünde ist alles, was unter diesem Niveau durchgeht, das von deinem Schöpfer für dich gedacht war. Das ist Berührung mit der Königsherrschaft Gottes oder wie Matthäus es immer wieder sagt, mit der Königsherrschaft des Himmels. Boah. Natürlich, der ältere Sohn war wirklich beim Vater geblieben, er war brav, er ist vielleicht der Gerechtere, aber noch immer weit unter dem Niveau, dass er hätte genießen können, Sohn des Vaters zu sein. Spürst du etwas von seiner Würde, die über dich kommt? Mir ist eine Idee durch den Kopf und Silvia hat mir geholfen, sie zu verwirklichen. Ich habe hier eine Schatzkiste voller Ringe. sind nicht echt Gold und so, hätte ich mir leider nicht leisten können. Aber ich möchte, dass möglichst jeder vielleicht, ich hoffe, es hat genug. Es hat aber natürlich, ich konnte keine Umfrage machen wegen der Fingerringgröße. Ich habe auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach herauszufinden, welche Größe welche ist. Das Ziel ist nicht unbedingt, dass du den Ring dann auch tragen musst, aber du kannst ihn mit dir tragen, vielleicht im Portemonnaie oder kannst ihn irgendwie neben den Spiegel hängen, irgendwo, wo du immer wieder hinschaust, dich daran erinnert an die Würde, zu der du eigentlich gerufen bist. Und du musst nicht wieder in den Tagelöhner-Status im Sinne von, jetzt muss ich diesen Maßstab erfüllen. Hey, kannst du gar nicht. Auch der gerechte Sohn hat dieses Niveau nicht gehabt. Wenn du beginnst zu zählen, was der andere jetzt verdient hätte oder nicht, dann wirst du Tagelöhner. Und dann kannst du dich abrackern, das kann man gut. Die einen sind sehr gut darin, aber es wird nie das wettmachen, was Gott eigentlich für dich und für mich gedacht hatte. Also wir dürfen uns beschenken lassen von dieser eben, man muss sich doch freuen. Das ist Gottes Aussage über dir. Und lass dich von dieser Würde füllen, von, von dieser himmlischen Dimension. Und die Welt wird es merken. Halleluja. Es würde jetzt zu lange dauern da und ich weiß auch nicht, eben man will auslesen oder so. Ich stelle es mal hier hin und lade euch ein, anschließend dann einfach zu kommen und probieren, was gerade geht. Und wenn es am Schluss nicht mehr geht, eben wie gesagt, es soll ein Symbol sein von der Würde, die über dir, über deinem Leben von Gott gedacht ist, dass du darfst erleben, ich bin wiedergefunden, ich bin nicht mehr tot, ich lebe wieder. Halleluja. Vater im Himmel, was sollen wir hierzu sagen? Auch da fehlen wieder Worte. Ich kann nur bitten, Herr, lass das unter unsere Haut dringen, in unsere Herzen hinein. Diese Begegnung mit der himmlischen Dimension, mit dem Vaterherzen Gottes, das uns wieder lebendig sehen will. Herr, lass alles abfallen, was da hindert. Lass es einfach verschwinden. Du bist gekommen, um Fesseln zu lösen, Gefangene freizusetzen. Setze gerade heute Morgen wieder frei und frei fürs Leben, frei für die Würde, frei für den aufrechten Gang. Herr, deine Gnade soll auch uns überwältigen. Halleluja. So, ja, ich kann einfach darum bitten und hoffen, dass wir da darin, ich weiß auch nicht, da reinspringen in dieses Meer deiner Gnade, deiner Freude, deines Lebens. Halleluja. Amen.